In unserer heutigen Predigt begeben wir uns auf eine Reise, 27 Kilometer lang, knapp 1000 Höhenmeter bergab, zur tiefstgelegenen Stadt der Welt, ungefähr 250 Meter unter dem Meeresspiegel, Jericho. Ein beschwerlicher Weg durch Wüste, Fels und Geröll, ein gefährlicher Weg. Ich berichte heute von einem Mann, der diesen Weg versucht hat und der diesen Versuch fast mit seinem Leben bezahlt hat. Es geht aber eigentlich nicht um diesen Mann. Es geht um zwei gesellschaftlich hoch angesehene Versager und es geht um einen Außenseiter, der alles richtig gemacht hat. Es geht um zwei, die sich miteinander unterhalten und, wie ich hoffe, geht es in dieser Predigt um sie und um mich. Es geht um das bekannte Gleichnis der barmherzige Samariter. Alles fängt damit an, dass ein jüdischer Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen möchte. Er kam zu ihm und fragte ihn: Meister, wie bekommt ein Mensch ewiges Leben? Diesem jüdischen Gesetzeslehrer ging es nicht darum, neue Gedanken zu finden. Es ging ihm um den wissenschaftlichen Diskurs, die theoretische Auseinandersetzung mit dieser hochinteressanten Fragestellung. Was muss ich tun oder wie bekomme ich ewiges Leben? Ich weiß nicht, was Sie auf diese Frage antworten würden. Ich stelle die Frage regelmäßig meinen Schülern. Sag mal, wie kommst du in den Himmel? Ich höre darauf ganz unterschiedliche Antworten. Mir selber hat auch jemand schon mal die Frage gestellt, sag mal, wie komme ich in den Himmel? Ich denke, im Nachhinein wird das bereut haben. Meine Antwort war 2 Stunden lang und ich habe nach diesen 2 Stunden ungefähr so gesprochen, wie ich jetzt hier diese Predigt beginne, leicht heiser. Er hat eine Frage gestellt und ich habe gedacht, ich erzähle dir jetzt alles, was ich weiß. Dieser jüdische Gesetzeslehrer fragt Jesus und wie reagiert Jesus? Der erzählt ihm gar nichts großartig. Der gibt die Frage zurück und sagt, sag mal, was sagt denn die Schrift dazu? Wir würden sagen, was sagt denn das Alte Testament dazu? Und der jüdische Gesetzeslehrer, der freut sich, dass er gleich mit seinem Wissen nochmal nachlegen kann. Und er sagt, ja, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott lieben und den Nächsten lieben wie sich selber. Das sogenannte Doppelgebot der Liebe, das aus meiner Sicht eigentlich kein Doppelgebot ist, sondern nur ein einzelnes. Im Vordergrund steht die Liebe zu Gott, aus der, das ist meine Überzeugung, alles andere kommt und entspringt. Mir fällt immer wieder auf, dass wir Wörter verwenden, oder ich rede nicht von Ihnen, nicht von wir, ich rede von mir. Mir passiert es, dass ich Wörter verwende, so in meiner christlichen Botschaft, die ich überhaupt nicht mit Inhalt füllen kann. Und als ich so an der Vorbereitung saß für die Predigt, da hatte ich immer im Kopf, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mich selbst soll ich auch lieben. Und ich saß da und habe überlegt, was mache ich, wenn mich jetzt jemand fragt, sag mal, Andreas, was ist Lieben? Erklär mir das mal. Und dann habe ich gedacht, dann wird es schwierig. Ich verwende dieses Wort so selbstverständlich. Und natürlich ist eine diffuse Ahnung in mir, was Lieben sein könnte. Und wenn ich meine Schüler frage, was ist Lieben? Na, da haben die keine diffuse Ahnung, da wissen die schon ganz konkret. Sie wissen nur nicht, wie das zu Gott und dem Nächsten passt. Wenn Sie heute Morgen jemanden erklären müssten, was ist Lieben, was würden Sie sagen? Ja, wichtig. Lieben ist wichtig. Aber was ist Lieben? Ich habe in der Vorbereitung ein theologisches Wörterbuch aus meinem Regal gezogen. Mehrere Bände, ganz dickes Teil. Und habe nachgeschaut. Das Erste, was ich gefunden habe zum Stichwort Liebe war, Liebe ist eine unerklärbare Seelenkraft. Da habe ich gedacht, bingo, dafür hätte ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben müssen, dass es unerklärbar ist. Das weiß ich selber, geht mir auch so. Ich habe weiter nachgeschaut und habe mehrere Stichworte gefunden. Es ist ein Gefühl, das zur Selbsthingabe drängt. Also eine innere Haltung positiver, inniger und tiefer Verbundenheit drückt sich in tätiger Zuwendung zum anderen aus, ist ein Ausdruck tiefer Wertschätzung. Eine Fülle von Stichworten, die ich für mich sortiert habe. Liebe ist, zunächst eine innere Haltung, dann eine tiefe Verbundenheit mit dem Gegenüber und drittens eine Zuwendung zum anderen, die zur Selbsthingabe drängt. Das heißt, ich verabschiede mich von meinen eigenen Bedürfnissen und stelle mich ganz auf mein Gegenüber ein. Es wird viel diskutiert, was die Grundlage des Christseins ist. Und vielleicht wird so viel diskutiert, weil man es nicht so gut merkt. Es gibt eine Begebenheit im Neuen Testament. Ich hätte gerne, dass ein dickes Buch darüber geschrieben würde und wäre gerne damals dabei gewesen. Es war die Situation kurz vor der Kreuzigung Jesu, als die Jünger und Jesus zusammensaßen, eine eingeschworene Gemeinschaft, die durch Höhen und Tiefen gegangen waren, die viel miteinander erlebt hatten. Und bei diesem gemeinsamen Essen, da sagt Jesus, schaut mal, so und so geht's mit mir weiter und einer von euch wird mich verraten. Und er outet Judas und Judas lässt sich outen. Er steht auf, nimmt das Brot und geht. Wir wissen leider gar nichts über die Reaktion der Jünger. Es wäre so interessant, ob sie geweint haben, ob sie geschimpft haben, ob sie negativ geredet haben über diesen Judas, dass sie sagen, wie kann der nur? Wir wissen es nicht, aber ich denke, dass dieser Augenblick ein hochemotionaler war und dass der Blick hingelenkt war zu Judas und seinem schändlichen Verrat. Und in dieser Situation, das Einzige, was uns Johannes da berichtet, ist Johannes 13, Vers 34, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, zu denen, die noch mit ihm im Raum waren, und das waren ja fast alle, fehlte nur Judas, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. In dieser Situation der Emotionalität, da sagt Jesus, schaut mal, Grundlage für all unser Miteinander ist Liebe. Nicht mehr, nicht weniger. Jesus fragt den Gesetzeslehrer, sag mal, worauf kommt es überhaupt an? Und dieser Gesetzeslehrer sagt, ja, zuerst sollst du Gott lieben und dann sollst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Römer 13, Vers 8 bringt es schön auf den Punkt, bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Wenn wir die gemeinsame Klammer der 10 Gebote und aller Regeln, die wir uns so aufstellen, suchen, dann ist es die Liebe, die Grundlage. Und die Grundlage unserer Liebe auch untereinander ist die Liebe zu Gott, die Liebe Gottes. Ich habe schon gesagt, Liebe unterteile ich in 3 Punkte. Zunächst die innere Haltung. Die innere Haltung. Wie oft reden wir über Verhalten von Menschen? Wir müssen viel mehr über die Haltung nachdenken. Wie oft versuche ich an meinem eigenen Verhalten etwas zu verändern, aber ich arbeite gar nicht an der Basis, an meiner grundlegenden Haltung. Wenn wir die Bücher aufschlagen, was uns hier so alles empfohlen wird, wie wir als Christen leben sollen, wie wir als Gemeinde leben sollen, dann finden wir Hinweise auf verschiedene Kurse. Wir reden über Gemeindeaufbau, wie musst du was machen, verbessere die Gottesdienste, zähl die Leute, führe Statistiken. Das können wir alles hinten anstellen. Das Zentrale ist, arbeite an deiner Haltung gegenüber Gott. Ich hatte einmal Silvester den Vorteil, dass ich lange im Bett liegen musste. Über Wochen. Da hat man Zeit zum Nachdenken. Ich hatte nicht nur Zeit zum Nachdenken, ich habe in meinem Arbeitszimmer ein bisschen aufgeräumt. Und in dem Arbeitszimmer habe ich einen Briefumschlag gefunden mit meinen guten Vorsätzen für ein Jahr. Und ich habe gedacht, wow, super, den habe ich aufbewahrt. Aufmachen, mal schauen, was daraus geworden ist. Und ich habe entdeckt, es war leider das, was ich mir jedes Jahr vorgenommen habe. Da sagte ich mir, dieses Jahr passiert mir das nicht mehr. Ich nehme mir nicht vor, mein Verhalten zu ändern. Ich arbeite an meiner Haltung gegenüber Gott. Und das bedeutete für mich, dass ich abends angefangen habe, ein Tagebuch zu schreiben. Mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen des Tages. Und ich habe mir Zeit genommen, für mich ist der Abend meine stärkste Zeit vom Denken her, ich habe mir Zeit genommen, zu beten und in der Bibel zu lesen. Und hochinteressant, ungefähr ein halbes Jahr später, entdecke ich beim Tagebuchschreiben, dass sich mein Verhalten in einigen Punkten geändert hat. Es waren die Punkte, die ich mir sonst immer vorgenommen hatte. Wenn die Haltung stimmt, verändert sich auch das Verhalten. Und aus der Liebe zu Gott und aus der Haltung gegenüber Gott resultiert meine richtige Haltung und Einstellung gegenüber anderen. Liebe ist aber nicht nur eine innere Haltung, es ist die tiefe Verbundenheit mit dem anderen. Und da muss ich feststellen, an dem Punkt leidet mein Glaube. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wie gesagt, ich rede nicht von Ihnen, ich rede nur von mir. Wie oft passiert es, dass ich mich um meine eigenen Gedanken kreise, dass ich mich mit meinen eigenen Problemen auseinandersetze, mit meinen eigenen Sorgen, aber auch mit dem, was ich kann, mit meinen Stärken. Aber tiefe Verbundenheit stellt sich selber nicht in den Mittelpunkt, sondern dem gegenüber. Auch wenn ich bete, wie oft kreise ich um mich und wie oft richte ich mich wirklich auf Gott aus? Tiefe Verbundenheit beschäftigt sich mit dem Gegenüber. Was verbindet sie mit Gott? Wir haben innere Haltung, tiefe Verbundenheit und auch die Selbsthingabe. Selbsthingabe bedeutet nicht, dass ich mich nur im Kopf ein bisschen mit Jesus auseinandersetze oder das ein oder andere Gefühl Gott widme, sondern mit meinem ganzen Sein, mit dem, was ich tue, bin ich ausgerichtet auf Gott. Jesus stellt dem Gesetzeslehrer die Frage. Also er gibt die Frage zurück, was musst du tun, um ewiges Leben zu erhalten? Und er antwortet, Gott lieben und meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Und Jesus sagt, richtig. Und wir stellen fest, der Gesetzeslehrer freut sich. Er hat den ersten Punkt eingefahren, wie er denkt, in dieser theoretischen Erörterung. Aber dann macht ihm Jesus klar, hör zu, Beziehung zu Gott heißt nicht, theoretisch fit zu sein, sondern er sagt zu ihm in Vers 28b, tu das und du wirst leben. Nicht, rede theoretisch drüber, weiß, dass das die richtige Antwort ist, sondern lass es praktisch werden, tu das. Wenn Jesus mit Menschen spricht, dann bleibt er nie in der Theorie stehen. Und auch innere Haltung kann nie Theorie bleiben. Jakobus 2, Vers 14, liebe Brüder, und die Schwestern sind natürlich mitgemeint, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Und Vers 17, es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Wenn die Haltung stimmt, müssen wir uns über das Verhalten nicht mehr viele Gedanken machen. Mit dem Praxisbezug Jesu hat der diskussionsfreudige Gesetzeslehrer offensichtlich Probleme. Und er versucht, sein Gesicht zu wahren und in die nächste theoretische Diskussion einzusteigen. Er fragt nun, sag Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus erzählt dieses bekannte Gleichnis. Er reagiert also nicht mit einer Gegenfrage, sondern jetzt erzählt er. Da ist der Verwundete, der schwer verletzt auf dem Weg liegt und sich selber nicht mehr helfen kann. Und dann kommt ein Priester vom Gottesdienst. Und er sieht ihn liegen und er lässt ihn liegen. Er wechselt die Straßenseite und geht weiter. Es kommt ein Tempeldiener. Bisschen untere Dienststufe, aber immer noch am Tempel beschäftigt. Er sieht den Verwundeten liegen und er geht weiter. Und dann kommt der Dritte. Eine kleine Provokation von Jesus, aber das sei immer gestattet. Der Dritte in seinem Gleichnis ist der Samariter. Und das erzählt einem jüdischen Gesetzeslehrer. Was war ein Samariter schon für einen Juden? Das war Brennmaterial für die Hölle. Das war glaubenstechnisch unterste Liga. Mit solchen Samaritern hatte man nichts zu tun gehabt. Und Jesus, als Samariter war ein Mischvolk, das mal angesiedelt wurde in Israel. Und die hatten ganz viele Götter mitgebracht. Und da haben sie gemerkt, Mensch, mit diesem jüdischen Gott, das läuft auch ganz gut, den integrieren wir auch noch. Dann haben die jüdischen Gesetzeslehrer gesagt, stopp, entweder ein oder ihr habt es bei uns verscherzt. Die Samariter waren ein Volk, das quasi außen vor war. Und Jesus nimmt diesen Außenseiter, um ihn zur positiven Figur seines Gleichnisses aufzubauen. Interessant, Samariter, wenn wir es auf Deutsch übersetzen, heißt der Wächter oder der Hirte. Also jemand, der aufpasst und sich um den anderen kümmert. Und das macht unser Samariter hier. Er erkennt die Situation, er begibt sich auf die Seite des Verwundeten, er leidet mit ihm und er unternimmt Schritte, die dem Verwundeten Erleichterung bringen sollen. Das heißt, er kümmert sich um seine Erstversorgung und bringt ihn dann in eine Herberge. Aber nicht nur das, er kündigt an, ich werde wieder vorbeikommen, um zu schauen, geht's ihm besser, wie viel geht's ihm besser, und ich werde für seine Betreuung aufkommen. Jesus in Vers 36 fragt dann den jüdischen Gesetzeslehrer, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Interessant, dass er hier nicht sagt, der Samariter. Das war zu viel erwartet von einem jüdischen Gesetzeslehrer. Also der Mitleid hatte und ihm half. Wenn wir uns die Hilfe des Samariters anschauen, dann entdecken wir, erstens, seine Hilfe ist abhängig von der Not des Gegenübers. Sie ist nicht abhängig von der Person. Sie ist abhängig von der Situation und von der Not des anderen. Es wird nicht darauf geachtet, welche Herkunft hat er. Finde ich den sympathisch oder finde ich dem nicht sympathisch? Hat er mir auch schon mal geholfen oder muss ich jetzt quasi in Vorleistung treten, in Sachen helfen? Das ist alles egal. Es wird allein die Not gesehen. Zweitens, der Samariter macht das ihm Mögliche. Mich fasziniert bei Flugreisen, dass man am Anfang informiert wird, was man tun soll, wenn eine Notsituation eintritt. Und dann wird darauf hingewiesen, es kann sein, dass von oben so Masken runterkommen. Bitte, 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 bitte. Erst die Maske selber aufsetzen und dann anderen helfen. Erst die Maske selber aufsetzen, dann dem anderen helfen. Ein Prinzip, das auch der Samariter hier einhält. Die Liebe zum anderen zerstört sich selber nicht. Die Frage ist also immer, wie weit kann ich helfen? Wie weit kann ich helfen? Und die Frage könnte sein, wer kann mich bei dieser Hilfe unterstützen? Vielleicht gibt es noch andere, die mir helfen können, dieser Person zu helfen. Der Samariter macht das. Er sieht ihn, er kümmert sich um die Erstversorgung, er nimmt ihn mit, aber dann sagt er, ich kann dich nicht weiter betreuen. Das macht jetzt ein anderer. Die einzige Hilfe, die ich noch gewähren kann, ist, ich finanziere das Ganze. Aber ich kümmere mich jetzt nicht mehr drum. Ich habe ihn weitergereicht an jemand anderen. Er macht das ihm Mögliche und er bleibt dran an der Sache. Es interessiert ihn auch, wie es weitergeht. Nicht einmal getroffen und immer vergessen, sondern er bleibt dran. Es gibt eine interessante Frageverschiebung hier in unserem Text. Der jüdische Gesetzeslehrer möchte wissen, wer ist mein Nächster? Und Jesus wäre nicht Jesus, wenn er das nicht wieder praktisch werden lässt. Und er stellt die Rückfrage, wem bist du der Nächste? Nicht, wer ist mein Nächster? Theoretische Erörterung. Wem bist du der Nächste? Wo wird es konkret? Auf wen lässt du dich ein? Wem zeigst du Gottes Liebe durch dein Handeln? Und es ist, denke ich, wichtig, dass wir in Gemeinde und darüber hinaus darum beten, dass wir offene Augen bekommen und offene Herzen für die Situation anderer Menschen. Und dass wir überlegen, wie wir diesen Menschen beistehen können. Wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Sein. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Liebe als eine Haltung, die unser Leben prägen soll, die tiefe Verbundenheit mit dem anderen zum Ausdruck bringt und sich selbst hingibt. Schließen möchte ich mit Worten von Antoine de Saint-Exupéry: Die wirkliche Liebe beginnt, wo keine Gegenliebe mehr erwartet wird. Die wirkliche Liebe beginnt, wo keine Gegenliebe mehr erwartet wird. Amen.